Wie inklusiv ist Deutschland? In dieser Folge sprechen wir mit Jasmina Hostad über ihren Weg aus dem Bosnienkrieg bis in den Bundestag. Sie erzählt, was es bedeutet, einen Arm durch eine Granate zu verlieren, warum die Einbürgerung für sie ein ganz besonderer Moment des Ankommens war und dass es unbedingt mehr Kommunikation über Parasportangebote braucht. Los geht's! Moin, ich bin Sophia, ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion und ich nehme euch heute mit durch diese Folge. Wir befinden uns mitten in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause, also der Zeit, in der keine regulären Sitzungswochen im Bundestag stattfinden und die Abgeordneten erstmal in ihren Wahlkreisen sind. Umso mehr freue ich mich, dass wir es noch geschafft haben, in dieser üblicherweise sehr zugepackten Woche einen Termin mit dir zu finden, Jasmina. Schön, dass wir hier sein dürfen und herzlich willkommen in der Lage der Fraktion.
Vielen Dank, liebe Sophia.
Jasmina, ich sag mal so, wir hatten jetzt schon einige Gäste hier bei uns im Podcast vor dem Mikro sitzen und selten bringen sie so eine bewegende Biografie mit wie du. Du hast es geschafft aus dem Krieg in Bosnien bis in den Bundestag. Magst du uns vielleicht nochmal ein bisschen mitnehmen, was passiert ist?
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe das ja auch alles öffentlich gemacht, meine Lebensgeschichte. Ich selber bin in Bosnien geboren und bin dort aufgewachsen und wäre der Krieg in Bosnien nicht ausgebrochen, würde ich vielleicht auch heute noch dort leben. Tatsächlich ist dann 1992 der Krieg in Bosnien ausgebrochen. Meine Familie hatte sich damals dazu entschlossen, dort zu bleiben, in der Hoffnung, dass es ja ganz schnell aufhören wird. Das war leider nicht der Fall und ich bin in Sarajevo groß geworden und die Stadt wurde umzingelt und belagert und beschossen. Und an einem Herbsttag ist eine Granate bei uns in den Hof gefallen und ich war in der Zeit draußen mit meinem Onkel und die Granate ist wenige Meter von uns entfernt auf unser Auto gefallen und die Granatensplitter, also ein Granatensplitter hat meinen Arm erwischt. Natürlich auch andere Teile des Körpers, aber vor allem den Arm so stark, dass er im Krankenhaus amputiert werden musste.
Wie alt warst du da?
Ich war da 9.
Und wart ihr da dann noch im Kriegsgebiet oder seid ihr da dann schon nach Deutschland geflohen?
Nee,
oder warum
waren
seid
dann,
ihr dann geflohen?
Genau, also wir waren dann noch im Kriegsgebiet. Also ich war dann erstmal länger im Krankenhaus, wurde mehrfach operiert. Man konnte aber die Entzündung wohl nicht beheben. Ich weiß das alles jetzt nur aus Erzählungen später, weil mir das keiner so richtig erzählt hat, weil man mich nicht auch noch mehr beunruhigen wollte. Es hieß dann wohl, dass man diese Entzündung bei dem Armstumpf nicht dort heilen könnte und dass ich dringend auf Operationen im Ausland angewiesen bin, weil ansonsten würde diese Entzündung sich weiter entfalten und dann würde auch es zu einer Amputation der Schulter dann auch kommen. Und es war ein deutsches Ärzteteam da von Kap Anamur und die haben mich untersucht und haben uns gesagt, also ein Stück Papier eigentlich ausgestellt und gesagt, wenn ihr es irgendwie schafft, nach Deutschland zu kommen, dann wird die Jasmina dort versorgt. Es gab auch andere Möglichkeiten. Es gab auch ein Flugzeug dort, was ausgeflogen wurde nach Frankreich. Also das wäre auch eine Option gewesen. Es hieß kurzzeitig, dass es Frankreich sein wird, aber das war dann voll mit anderen verletzten Kindern. So dass wir dann tatsächlich selbst unsere Flucht organisieren mussten, um nach Deutschland zu kommen. Das war dann erst, also im Herbst bin ich verletzt worden und das war dann erst im April 93, also wirklich ein halbes Jahr später, wo wir uns dann auf den Weg machen konnten.
Und hast du noch Erinnerungen an die Flucht?
Ja, total. Also ich erinnere mich, das war wirklich eine schlimme Situation, weil wir mussten ja aus dieser umzingelten Stadt raus, es sozusagen über die Schusslinie schaffen auf die andere Seite. Und es ging nur nachts, weil man einfach dann etwas geglaubt hat, etwas geschützter zu sein. Und wir sind sozusagen über diese Schusslinie rübergekrochen in die sichere Zone, die damals noch sicher war. Da ist dann ein paar Monate später dann auch der Krieg ausgebrochen. Aber sobald man aus der Stadt raus war, war man in einem Gebiet, wo noch Frieden geherrscht hat. Das war für mich auch kaum zu fassen. Aber das sind eben kriegerische Entwicklungen, dass es ja nicht immer sofort im ganzen Land ist, sondern eben hier mal aufflammt und woanders kann es sein, dass da überhaupt kein Krieg vorherrscht.
Ja, Wahnsinn. Und dann seid ihr in Deutschland angekommen?
Genau, wir sind nach Kroatien und nach Slowenien, mussten ja erstmal das offizielle Visum holen. Also es war jetzt nicht ganz so einfach, dass es sich einfach hinzugesetzt. Ich meine, das war in den 90er Jahren, da gab es ja auch noch keine offenen Grenzen und so. Das heißt, noch ein Visum geholt für Deutschland und dann sind wir mit dem Nachtzug nach Deutschland gefahren im April 93.
Wie war das so mit dem Ankommen? Wie ging es dann hier los?
ich hatte echt Glück, weil es gab auch damals schon ganz viele Menschen, die sich in Flüchtlingsorganisationen engagiert haben, ehrenamtlich. Und dort wurden wir empfangen von einer Frau, die Kroatisch gesprochen hat. Und das war schon mal super, weil mein Vater konnte zwar gebrochen Deutsch, weil er es mal in der Volkshochschule in Bosnien gelernt hatte. Ich konnte ja kein einziges Wort. Das war mir völlig fremd, die Sprache. Und ja, sie hat uns dann abgeholt, das weiß ich noch. Und zuerst waren wir tatsächlich bei ihr zu Hause. Sie hat uns aufgenommen bei sich. Und ich war dann erstmal im Krankenhaus sehr schnell und wurde auch zweimal operiert. Und dann waren wir bei Pflegefamilien untergekommen. Ja, und dann kam ich in die Grundschule und bin zur Schule gegangen, habe die deutsche Sprache gelernt und wie so solche Integrationsprozesse laufen, immer Stück für Stück, Jahr für Jahr, so dass ich jetzt auf jeden Fall längst angekommen bin, 30 Jahre später.
Und jetzt hier sitzt, ich würde gerne nochmal, weil du gerade meintest, Stück für Stück integriert, gab es so einen Moment, wo du für dich gesagt hast, jetzt bin ich integriert?
Jetzt im Nachhinein war es tatsächlich das Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft. Also ich habe schon davor gedacht, ich bin angekommen. Es gab nicht den Moment. Ich habe mich nie irgendwie gefühlt, dass ich, klein in den ersten Jahren war ich das Flüchtlingskind, so da läufst du halt einfach mit diesem Stempel durch die Gegend. Aber dann, wenn du die Sprache als Kind gelernt hast, irgendwann verlierst du auch diesen Flüchtlingsstatus, bist du Teil der Gesellschaft. Aber als ich dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe, das war für mich dann so, ah ja, das dieses i-Tüpfelchen. So, jetzt sind die 100% erreicht. Ich habe das gar nicht gedacht, weil ich dachte, ach komm, das ist doch nur ein Stück Papier. So wichtig wird mir das nicht sein. Ich bin eh schon hier zu Hause und hier angekommen. Aber es hat doch sehr viel ausgemacht, auch diese Einbürgerungsurkunde in der Hand zu halten. Und so, das macht man ja mittlerweile auch sehr schön. Ja, du kriegst das ja nicht irgendwie nach Hause geschickt, sondern es gibt richtige Einbürgerungsfeiern in vielen Städten. Und das war bei uns in Böbling auch der Fall. Also es war richtig, also so ein richtig schönes herzlich willkommen, du bist jetzt Teil, du warst schon immer Teil, aber jetzt so, das ist sozusagen der Abschluss und jetzt bist du halt auch Deutsche. Das war ein sehr schöner Moment, an den ich mich sehr gerne auch zurückerinnere.
Ja, schön, wenn man dir in die Augen schaut, dann glaubt man dir das auch auf jeden Fall. Da ist noch ein bisschen Glitzern zu sehen. Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass das mit der Staatsbürgerschaft, auch wenn es am Ende dann ja irgendwie eine schöne Erinnerung ist, aber bis das soweit kam, war es ja auch ein ganz schönes Gewürge, oder? Vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen, und weil wir dann auch nochmal darüber sprechen, ob das jetzt alles besser ist mit dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht. Mhm.
Ja, tatsächlich. Ich habe ganz lange gebraucht, um die Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu bekommen. Also ich habe tatsächlich 10 Jahre, also nachdem ich schon 10 Jahre in Deutschland war, hier studiert habe, gearbeitet habe, also den Staat gar nichts gekostet habe, habe ich 10 Jahre erst später die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Also man hat mich, aber auch viele andere Geflüchtete, jahrelang in diesem Duldungsstatus gehalten. Immer verlängert, mal für ein paar Monate, mal für ein bisschen länger, und du hattest nie die Sicherheit, kann ich jetzt hier bleiben oder nicht. Also davon waren vor allem die ganzen 90er Jahre, also 1993 bin ich hierher gekommen, und die ganzen 90er Jahre waren geprägt für mich durch diese Debatte, kann ich hier bleiben oder nicht.
Das heißt, du musstest immer wieder zur Behörde.
Immer wieder,
immer
ständig,
mit dem Unwissen oder mit der Unwissenheit, so kriege ich nochmal eine Verlängerung oder nicht.
Ja, und wenn es gab dann den Moment, wo ich dann eine Verlängerung für 2 Jahre bekommen habe, also die befristete Aufenthaltsgenehmigung für 2 Jahre, das haben wir gefeiert zu Hause. Das hieß 2 Jahre nicht mehr zur Ausländerbehörde gehen und sich unangenehme Fragen stellen zu lassen. Warum wollen Sie denn hier bleiben? Wann wollen Sie denn zurückkehren? Wie haben Sie sich denn integriert? Also du kriegst da einfach total blöde Fragen gestellt. Dabei bist du irgendwie Jugendliche, gehst da zur Schule und lebst ganz normales Leben wie alle anderen auch. Hast trotzdem aber dieses Parallelleben, wo du dich ständig bei irgendwelchen Behörden erklären musst. Das fand ich echt diskriminierend.
Ja, das hört sich nicht sonderlich nach einem guten Willkommensgefühl an, wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut, du hast es ja dich trotzdem entschieden, gern hierbleiben zu wollen, zu unserer aller Freude. Man hätte ja auch sagen können, okay, du hast vielleicht irgendwie so keinen Bock mehr auf die Ganzen, gehst wieder zurück, aber ja.
Das lag tatsächlich an der Gesellschaft, ne? Also das fand ich ja so extrem. Bei den Ausländerbehörden hast du wirklich das Gefühl, du bist Person zweiter Klasse. Aber in der Gesellschaft, bei den Freundschaften oder egal, wo ich unterwegs war, habe ich so einen Rückhalt gespürt, wo alle gesagt haben, hey, die Jasmina, die muss hierbleiben. Und das hat natürlich überwogen. Und am Ende hat ja das dann auch gesiegt, aber es war ein Kampf zu einer Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, ne? Also zu dieser Niederlassung. Und die Niederlassung war ja dann die Voraussetzung, um die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen zu können. Also es war immer so Stückchen für Stückchen, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Und das hat 10 Jahre gedauert, bis ich die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe.
Und würdest du sagen, wir haben jetzt ja das neue Staatsbürgerschaftsrecht, was seit letzter Woche in Kraft getreten ist, macht das jetzt einiges von den Hürden, die du gespürt oder erleben musstest, besser oder wett?
Das ist ja die große Hoffnung, die ja dahinter steckt, ja, dass wir eben Menschen auch nicht, wenn wir sehen, da ist eine Person, die steht auf ihren eigenen Beinen, sorgt für ihren Leben, für ihren und seinen Lebensunterhalt. Die Kinder gehen hier zur Schule. Gut, die Kinder kriegen ja jetzt, wenn sie hier geboren sind, sowieso ja automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber dass man einfach sich mal die Realität anschaut, ne? Und das ist natürlich das, was wir durch das Staatsbürgerschaftsrecht auf jeden Fall vereinfachen. Natürlich bleiben die Regeln ja trotzdem bestehen. Aber wir hoffen einfach, dass in der Mentalität sich was ändert, auch bei den Behörden. Nicht dieses, wie verhindere ich, dass jemand die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, sondern wie mache ich es leichter, dass jemand, der hier ganz normal lebt, ohne deutsche Staatsbürgerschaft, diese Staatsbürgerschaft bekommen kann.
Was macht es dann mit dir, weil die Union und auch andere Kollegen von konservativeren Parteien waren ja letzte Woche auch wieder sehr stark auf dem Platz und haben dann rumgekrölt, ja, das neue Staatsbürgerschaftsrecht würden jetzt den deutschen deutschen Pass verramschen. Was macht es mit dir, wenn du sowas hörst?
Das ärgert mich total, weil das einfach eine Debatte wieder befeuert, wo die Gesellschaft selektiert wird. Und das ist super ärgerlich und überhaupt nicht dienlich. Wir sehen das natürlich komplett anders und stehen total hinter diesem Gesetz. Und das ist auch richtig, weil wir gerade den Personen, vielleicht wird das ja auch so ein Gefühl auslösen wie bei mir. So, das ist so dieser letzte Punkt. Irgendwie, ich habe alles andere, bin in dieser Gesellschaft und jetzt noch so das Formelle, die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Integrationsbeitrag ist. Und es betrifft ja auch vor allem sehr viele, die ja schon länger auch hier sind, ja, die aus der, also Gastarbeiterfamilien, die schon lange ja hier sind, hier leben, hier arbeiten, dass man ihnen jetzt sagt, so, du kannst jetzt diesen deutschen Pass beantragen, das finde ich schon auch sehr wichtig.
Wir haben uns auf jeden Fall auch alle gefreut, dass das neue Gesetz jetzt in Kraft getreten ist. Ich würde gerne noch eine Frage zu deiner Biografie mit aktuellem Bezug stellen, weil durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine waren jetzt ja auf einmal auch wieder ganz viele Bilder aus Kriegsgebieten im Netz und in den Medien präsent. Wie hast du das wahrgenommen oder was hat das mit dir gemacht, das jetzt zu sehen, diese Bilder da und die Menschen, die in den Kriegsgebieten leben müssen und fliehen müssen?
Es hat mich sehr stark natürlich auch an den Bosnienkrieg erinnert, weil es ist für mich eine sehr ähnliche oder sehr vergleichbare Situation war, wo Menschen auf einmal sich in einer Kriegssituation befinden, angegriffen werden, wo ein anderes Land einfach mal die Ukraine angreift. Und das ist einfach eine veränderte Lebenssituation von jetzt auf gleich, ja, aus Friedenszeiten bis auf einmal in einen Krieg. Und ich kenne ja selber diese Situation, wo man trotzdem noch hofft, dass es aufhört. Und es hört einfach auch nicht so schnell auf. Und die vielen, gerade Frauen und Kinder, die ja dann auch geflohen sind, das waren ähnliche Situationen wie damals zum Bosnienkrieg. Allerdings war es damals natürlich viel schwieriger zu fliehen, ne? Also aus Bosnien, wie gesagt, ich konnte da nicht, hätte da nicht einfach so nach Deutschland einreisen können. Und ich glaube, das war schon eine große Hilfe und eine große Solidarität, dass wir dem beigetragen haben und gesagt haben, die Geflüchteten aus der Ukraine können ohne Wenn und Aber nach Deutschland kommen und kriegen hier Schutz. Das ist natürlich für Menschen, die ja gerade in so einer schrecklichen Situation sind, eine total große Hilfe, die total wichtig war für sie.
Du hast vorhin ja schon erzählt, dass du im Krieg, ich glaube mit 9 oder mit 10 Jahren, deinen rechten Arm verloren hast. Wie lange hat es gebraucht, bis das nicht mehr Fokus für dich war?
Also es war insofern nie ein Fokus für mich in dem Sinne. Es war natürlich schrecklich, in dem Moment den Arm zu verlieren. Auf der anderen Seite war ich in einer Kriegssituation und alle waren froh, dass ich am Leben war. Also du misst ja dann ganz anders, ne? Es ist ja dann nicht, wie wenn zum Beispiel ein Unfall jetzt in Deutschland passiert und dann lebst du wieder ganz in einer ganz normalen Umfeld, sondern du vergleichst mit der Situation, aus der du kommst, und es hätte sein können, weil diese Granate super nah, also es waren 2 Meter ungefähr oder 2 bis 3 Meter. Es hätte auch sein können, dass ich tot wäre. Insofern waren alle halb froh. Klar, es war schlimm, jetzt der Arm ist weg, aber ich war halt am Leben. Und darauf habe ich mich dann auch eher fokussiert. So, okay, ich lebe und mache dann das Beste draus, ne?
Gerätst du im Alltag noch in Situationen, wo du dich ärgerst, weil die Gesellschaft oder deine Umgebung immer noch nicht immer inklusiv genug ist?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es immer wieder, wir sind zwar schon weit gekommen, aber es gibt immer wieder Situationen. Ich glaube, das Problem ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung viel zu wenig zusammen miteinander zu tun haben. Also wir wollen zwar Inklusion, aber eigentlich leben wir sehr exklusiv. Und da fehlen einfach die Berührungspunkte und Menschen ohne Behinderung wissen manchmal nicht, wie sie mit Menschen mit Behinderung umgehen sollen, weil sie es einfach nicht gelernt haben, nicht erlebt haben und sind dann erstmal so ein bisschen, ja, wie begegne ich jemanden, der im Rollstuhl sitzt? Wie begegne ich einer Person, die nur einen Arm hat? Welche Hand gebe ich zur Begrüßung? Da sage ich immer, mir ist es egal, wir können uns egal wie begrüßen, aber da fehle ich einfach, da merke ich, da ist die Berührungsangst oft da.
Was bräuchte es da oder ja, was bräuchte es aus deiner Sicht? Oder was könnte man dagegen machen?
Ja, mehr, also tatsächlich mehr Inklusion, wovon wir reden. Aber das Konkrete ist ja, dass man zum Beispiel früh Kinder zusammenbringt und nicht exkludiert, sondern dass auf jeden Fall auch Menschen oder Kinder mit Behinderung zusammen mit Kindern sind ohne Behinderung, weil das prägt die. Ich kenne das aus Gesprächen. Viele, die eine Person kannten, die eine Behinderung hatte, die erinnern sich daran, ne? Also so eine Kita-Situation, wo eine Erzieherin im Rollstuhl sitzt, das prägt die Kinder, die reden teilweise heute noch darüber und die lernen dann einfach mit dieser Situation umzugehen. Es ist anders. Aber es ist genauso gut und man kennt dann schon mal eine Person. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr schön, gerade doch im frühen Kindesalter und in der Schule kann man das vorantreiben und dann wird es irgendwie zur Normalität. Und das kann man sehr schön ja auch im Sport machen, ne? Deswegen, also ich finde es ja auch ganz toll, es gibt die Sportbehindertenverbände, die solche Dinge machen, wie zum Beispiel, dass man einfach auch mal einen Behindertensport selber übt. Also dass man es selber mal macht, dass man sich mal in den Rollstuhl setzt und dass Menschen oder Kinder mit und ohne Behinderung zusammen Rollstuhlbasketball machen, ja, oder Rollstuhlfechten oder Blindenfußball. Also einfach mal sich so in Menschen hineinzuversetzen mit Behinderung und das macht ja auch total viel Spaß, weil man auch selber für sich ja dann auch was lernt. Und ich glaube, es ist auch total gut, dass wir, wenn wir in der Politik auch Menschen mit Behinderung auch tatsächlich haben, weil sich ja dann auch diejenigen, die eine Behinderung haben, auch repräsentiert fühlen und automatisch auch, also mir schreiben ja auch Menschen mit Behinderung, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt im Ausschuss für Arbeit und Soziales bin, wo das sozusagen federführend ist, weil sie sich einfach mit mir identifizieren, weil sie wissen, okay, sie kennt es ja, wie es ist, mit einer Einschränkung zu leben. Und ich glaube, das braucht es ja in allen Feldern, Menschen, mit denen du dich identifizieren kannst. Und deswegen ist es gut, dass wir auch einige Menschen mit Behinderung auch in der Fraktion haben.
Jetzt hast du schon dein Stichwort Politik genannt. Das trifft sich auch mit meiner nächsten Überschrift.
Das ist doch gut.
Weil wir natürlich noch die zweite Hälfte dieser Folge unbedingt über deine Themen und deine Arbeit hier im Bundestag sprechen wollen. Jetzt haben wir ja schon deinen Weg, du hast ihn ein bisschen skizziert aus Bosnien, hast kurz angerissen, dass deine Heimat Böblingen war, jetzt hier im Bundestag. Wie kamst du denn hierher oder wie kamst du zur Politik? Was war so der Moment, wo du gedacht hast, hey, ich will in irgendwie Politik?
Also ehrenamtlich mache ich schon sehr lange sehr viel für die SPD. Ich bin in Böblingen jetzt schon 9 Jahre Kreisvorsitzende für unsere Partei. Und 2017 habe ich das erste Mal kandidiert für den Bundestag. Das hat damals noch nicht gereicht mit dem Einzug. Es hat mir aber super viel Spaß gemacht und habe gesehen, diese Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch die Themen, für die ich stehe, passen sehr gut zur Sozialdemokratie. Und 4 Jahre später hat meine Partei mich nochmal nominiert und dann hat es gereicht für den Einzug, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Aber es war jetzt nicht etwas, was ich das erste Mal jetzt irgendwie gemacht habe, sondern tatsächlich, ich bin schon lange bei der SPD aktiv und war vorher auch im Regionalparlament und im Gemeinderat. Bin aber ursprünglich tatsächlich während meines Studiums bin ich in die SPD eingetreten. Da waren es vor allem die Integrationsthemen, die mich damals, wo ich mich als Mensch mit Migrationsgeschichte am meisten von der SPD angesprochen gefühlt habe. Das war eigentlich so der Ursprung. Einer von den vielen Punkten, wo ich gesagt habe, so jetzt musst du mal irgendwie Farbe bekennen und eintreten.
Und was sind deine Themen jetzt hier im Bundestag?
Genau, im Bundestag bin ich im Familienausschuss und im Sportausschuss. Im Familienausschuss mache ich viel im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, also vor allem Fachkräfte im Bereich Kita, Ganztag, Alleinerziehende, weil das natürlich auch eine Personengruppe ist, die eine laute Stimme braucht. Und im Sport mache ich die vielen, die Inklusionsthemen, das Thema Safe Sport und das Thema auch Frauenförderung im Sport ist auch eins meiner Themen.
Was genau kann man unter Safe Sport verstehen?
Safe Sport, da geht es um gewaltfreien Sport. Das ist auch ein Thema, also ich habe einige dieser Tabuthemen, über die man nicht so gerne spricht, aber die unglaublich wichtig sind. Und immer wieder, wenn es zu Gewalt, also psychisch, physisch, aber vor allem sexualisierte Gewalt im Sport kommt, dann ist der Eklat riesig. Das steht dann in der Öffentlichkeit. Ja, für so einen Verein oder Verband ist das ja total Katastrophe. Und man schweigt es dann aber schnell. Also man will ja das dann irgendwie schnell wieder totschweigen. Und wir sagen, nein, man muss darüber sprechen. Man muss präventiv vorgehen. Ja, aber man muss auch die Menschen, denen sowas passiert, müssen ja eine Anlaufstelle haben und wir haben uns vorgenommen, ein Safe-Sport-Zentrum zu gründen. Die Anlaufstelle gibt es bereits schon. Eine unabhängige Institution, wo sich Menschen wenden können. Entweder wenn sie was vermuten oder was gesehen haben oder wenn ihnen selbst was passiert ist, entweder jetzt akut oder vielleicht doch auch vor fünf Jahren oder vor 10 Jahren. Das ist ja immer eine sehr persönliche Frage, wann Menschen über solche Themen überhaupt sprechen. Und es ist wichtig, dass diese Stelle unabhängig ist und dass wir darüber reden. Ja, es kann nicht sein, dass es darunter leidet. Ja, dann auch der Sport, der ja sonst mit sehr vielen positiven Dingen verbunden wird, ist ja auch richtig so. Aber wir wollen, dass diese negativen Themen, dass man über die auch spricht und vor allem, dass man in Prävention auch viel mehr reinsteckt, damit es eben überhaupt nicht zu Übergriffen kommt. Also klar, wir werden nie 100% alles ausschließen können, aber wir können es, sag ich mal, den Tätern auch erschweren, sexualisierte Übergriffe dann auch zu machen.
Okay, vielen Dank. Wir schauen mal, dass wir vielleicht diese Anlaufstelle in den Shownotes dann verlinken. Das sind jetzt ja schon so gut 3,5 Jahre, die du hier im Bundestag bist. Du hast gerade schon erzählt, was in dem Bereich Safe Sport schon passiert ist, was im Bereich Frauenpolitik und Gleichstellung wichtig ist. Was ist denn schon aus inklusionspolitischer Sicht passiert?
Also ich glaube, es gab sehr viele Leuchtturmprojekte wie die World Games, also bei Special Olympics hier in Berlin. Das war ja wirklich grandios und das Tolle daran war einfach, dass die komplette Bundesrepublik eingebunden war, weil wir diese Host-Cities hatten. Also viele Städte konnten sich ja bewerben, dass sie Athletinnen und Athleten aus anderen Ländern dann aufnehmen. Und viele Kommunen, also es haben sich viel mehr beworben, als überhaupt dann Athletinnen und Athleten es dann gab zum Verteilen. Aber die Kommunen mussten sich ja dann auch darauf einstellen, okay, die haben dann gemerkt, okay, Barrierefreiheit ist die Rampe für den Rollstuhl, aber nicht nur das, weil einfach die Behinderung ist nicht eine Behinderung, die für alle gilt. Das ist einfach sehr komplex und das hat einfach auch nochmal die Mentalität verändert. Und was ich total spannend fand, ich hatte letzte Woche eine Gruppe hier von Kindern mit mehrfacher Behinderung, die mir erzählt haben, wie barrierefrei Berlin doch sei. Also Stuttgart sei ja gar nicht so. Ich war total baff. Die haben natürlich hier den ÖPNV genutzt und haben gemerkt, dass die überall total gut durchkommen, dass es in den Bussen Signale gibt für Menschen mit Behinderung, also für diejenigen, die nicht sehen können, ne? Und also die waren total begeistert und haben mir dann Punkte aufgezählt, was man alles noch, also was es in Stuttgart nicht gibt. Dachte ich, aha, also es hat schon irgendwie was in der Praxis dann doch verändert. Und ich glaube schon, dass solche große Ereignisse schon dazu beitragen. Und wir haben dieses große Ereignis ja auch mit viel Geld ja auch unterstützt. Und es war einfach auch ein tolles Ereignis. Also ich glaube, solche Ereignisse bringen sehr, sehr viel. Aber auch Dinge wie, dass zum Beispiel, wenn jetzt die Paralympischen Spiele sind, dass sie zu Primetime ausgestrahlt werden. Das finde ich auch toll. Das ist auch etwas, wo der Behindertensport immer sagt, naja, wir sind immer so irgendwie so ein bisschen hinten dran. Aber das wird, also wir sind immer noch nicht gleich auf mit dem Nicht-Behindertensport, ne? Aber wir sind auf dem Weg dahin. Und so diese Ausstrahlung und zu welchen Zeiten was ausgestrahlt wird, spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Also Step by Step gehen wir so in Richtung Inklusion. Also im Sport sehe ich das auf jeden Fall. Ich sehe es in anderen Feldern, müssen wir halt auch noch ein bisschen besser werden.
Das ist ja auch immer dann bei den großen Sportereignissen. Man hatte das ja dann auch letztes Jahr bei den Special Olympics. Mhm. Da ist dann, war dann viel Aufmerksamkeit und irgendwie man hat drüber gesprochen und dann ebbte es aber natürlich dann, als die Bilder weg waren, auch wieder komplett ab. Und das ist ja auch immer so ein jetzt ein Punkt, der schon, ich glaube, Jürgen Dusel, der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, hatte das auch im Vorfeld der Paralympics schon in einem Interview gesagt, dass es auch Ziel sein muss, dass mehr von der Aufmerksamkeit, also dass solche Spiele und solche große Ereignisse auch nachhaltiger werden.
Ja.
Wie schafft man das?
Ja. Ja, also ich glaube, es ist erstmal ganz normal, dass Großereignisse in dem Moment erstmal im Fokus sind. Das ist ja jetzt bei der EM ja auch der Fall. Da sagt dann auch keiner irgendwie, das musst du dann irgendwie nachhaltig irgendwie auf dem gleichen Niveau halten. Das geht an sich jetzt nicht. Aber es geht darum, was für Gedanken und Bilder einem im Kopf hängen bleiben von solchen Großereignissen. Und das Schwierige ist es ja, das in die, sag ich mal, auf die lokale Ebene dann zu übertragen. Und die Strukturen zu schaffen, dass Menschen tatsächlich den Zugang zu Sport dann auch finden. Und da sagen mir viele Menschen mit Behinderung, es gibt alles, aber es ist unglaublich kompliziert. Es ist unglaublich kompliziert, sag ich mal, am Wochenende für Menschen mit Behinderung es zu organisieren, dass sie zu ihrem Sport kommen. Weil es muss ja irgendjemand sie auch ja dahin fahren, dahin bringen. Das kannst du alles beantragen und Gelder dafür bekommen, aber das ist dann oft im Ehrenamt, sind das ja die Dinge, die dann, wofür du halt keine Zeit hast. So. Mhm. Und wir haben gerade mal 8% Menschen mit mehrfacher Behinderung, die Sport treiben. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und wenn die Zugänge erschwert sind, dann ist das sicherlich ein Grund des Problems, wo wir Strukturen finden müssen, wie wir diese Hürden dann auch abbauen.
Und ist da gesetzgeberisch noch was geplant?
Na, wie gesagt, wir haben ja die Gesetze alle dazu, aber diese Antragstellung, da müsste man tatsächlich gucken, ob solche Dinge noch ein bisschen vereinfacht werden können. Mhm. Das ist ein allgemeines Thema, was wir in vielen Bereichen haben. Ich sehe aber auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir so auf der lokalen Ebene, wie gesagt, sowas hat es ja vor Jahren auch nicht gegeben, dass Menschen mit und ohne Behinderung auch mal zusammen trainieren. Ne, da gibt es schon Vereine, die dann sagen, okay, lass doch, wie ich am eingangs gesagt habe, lass mal ein paar Sachen einfach ausprobieren. Wie sieht denn der Behindertensport aus? Was kann ich denn da machen? Und das ist selbst für Menschen, die keine Behinderung haben, auch spannend und auch eine Herausforderung, dass man da mehr zusammenkommt. Ich glaube, das ist wichtig, weil dadurch, durch dieses Zusammenkommen, entstehen dann auch wieder Strukturen und Ideen. Und das ist das Wichtige.
Wirst du die Paralympics auch verfolgen?
Aber natürlich. Das ist ja das Schöne. Als Berichterstatterin darf ich dann nach Paris und das live miterleben und anfeuern. Und da freue ich mich sehr. Also es wird schon ein großes Ereignis. Und ich denke schon, dass das nachhaltig auch, sag ich mal, in den Köpfen auch was bewegen wird. Da hat sich auch schon viel getan.
Und welche Sportart interessiert dich da am meisten?
Ich selber bin immer, gucke so ein bisschen zum Fechten. Ich habe in Böblingen einen Rollstuhlfechter, den Maurice, und viele Grüße und viel Glück. Und dadurch, dass die bei mir in meinem Heimatort sind, habe ich einfach zu dem Rollstuhlfechten besonderen Bezug. Aber auch sonst die anderen Sportarten. Also ich finde das alles total spannend und aufregend und freue mich auf irgendwie diese Tage und dabei sein zu dürfen, und wünsche allen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg.
Machst du selbst auch viel Sport?
Habe ich gemacht, aber mit diesem Job ist es ein bisschen schwierig.
Der Mitarbeiter lacht im Hintergrund.
Ja, das ist das, was man sich vornimmt. Also wenn ich es schaffe, mal ein bisschen zu joggen, dann ist das gut, aber das kommt leider auch zu kurz.
Alle können hier zustimmen, nicken. Deine Gäste haben ja schon gemeint, Berlin wär viel inklusiver als Stuttgart. Wie würdest du denn sagen, wie inklusiv ist denn der Bundestag so?
Der Bundestag ist, was auf jeden Fall toll ist, die großen Räume, die breiten Wege. Also ich finde gerade so im Paul-Löbe-Haus im Bundestag, da kann man nicht meckern. Was sehr schwierig ist, sind zum Beispiel, es gibt Türen, die öffnen automatisch, und es gibt welche, die tun es nicht. Das ist halt jetzt nicht so ganz konsequent. Und ich finde das immer ein bisschen herausfordernd, wenn du dann mit einem Arm, wenn du noch Sachen trägst, dann musst du irgendwie noch diese Tür aufmachen. Und bei manchen, ich bin immer froh, wenn ich irgendwo stehe, wo die Tür sich automatisch öffnet. Und so geht es natürlich gerade den Menschen mit Behinderung, auch im Rollstuhl, ist das natürlich dann auch richtig blöd, ja, wenn die Tür nicht aufgeht. Ja, dann haben wir hier so in meinem Büro diese super schweren Fenster, wenn du die öffnen willst. Also ich kriege dieses Fenster kaum auf. Das ist schon mit zwei Armen super schwer und mit einem Arm fast unmöglich. Ja, solche Dinge könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen anpassen.
Und wo kann man sowas melden?
Ich glaube, bei der Verwaltung, aber das ist ja hier total schwierig, irgendwie Veränderungen vorzunehmen.
Okay, wir lassen das mal so stehen und sind aber natürlich zuversichtlich, dass sich da vielleicht noch was bewegt. Jetzt haben wir ja auch gerade die EM, Fußball-EM laufen. Natürlich kommen wir auch hier im Podcast nicht herum, um da noch einen kleinen Bezug herzustellen. Deutschland könnte ja auch noch den Titel holen. Welchen Platz würdest du denn Deutschland in Sachen Inklusion zuschreiben?
Ach, ich finde, was heißt Platz? Ich will es jetzt gar nicht so. Also ich finde, wir sind schon gut dabei.
Also Quali hätten wir geschafft.
Ja, unbedingt. Ja, ob wir jetzt die Gewinner sind, das weiß ich jetzt nicht, aber wir sind schon. Also ich habe, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, habe ich gedacht, das Thema Inklusion im Sport wird eher so ein Randthema sein. Und das ist es überhaupt nicht. Also ich habe im Sportausschuss, egal welche Sportart ist, haben wir immer sofort dazu natürlich dann die Parasportart. Und es ist kein Randthema. Es ist bei uns im Sportausschuss wirklich fast auf der gleichen Augenhöhe wie der Nicht-Parasport. Klar, es gibt immer Möglichkeiten, Dinge zu verbessern, aber so schlecht ist es gerade im Sport nicht. Ne? Die Herausforderung im Sport ist es, an die Menschen, die eine Behinderung haben, ranzukommen. Das ist etwas, was schwierig ist. Also die meisten Sportlerinnen und Sportler, die ich kenne, sagen mir, dass sie zufällig auf einen Behindertensportverband gestoßen sind durch Bekanntschaften. Und zum Beispiel hätte ich sowas als Kind, ich wusste das gar nicht als Kind oder als Jugendliche, hätte ich das gewusst, dass es da irgendwie vielleicht was Gezieltes gibt, hätte ich vielleicht mich dann auch für mehr Sport entschieden. Aber das ist diese fehlende Information. Deswegen ist es so wichtig, auch in den Schulen dann auch das bekannt zu geben, dass es eben für Menschen mit Behinderung auch noch den Sport für Menschen mit Behinderung auch gibt.
Also viel mehr Kommunikation und Information und Informationsfluss. Okay, wir kommen jetzt langsam ans Ende. Wir haben die halbe Stunde voll. Vielen Dank, Jasmina.
Danke dir.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir danken auch wie immer euch ZuhörerInnen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Ihr findet diese und alle anderen Folgen wie gewohnt in eurer Podcast-App unter Lage der Fraktion. Sonstiges gibt's auch bei uns auf den Social-Media-Kanälen, den üblichen Instagram, Facebook, TikTok und X. Und ansonsten macht's gut, noch eine schöne EM und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.